Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, 9. November vor 85 Jahren in Berlin. Brennende Synagogen, demolierte und geplünderte jüdische Geschäfte, Zerstörung überall. Gedemütigte und getötete Jüdinnen und Juden, nur manche konnten vor der Gewalt fliehen. Die Novemberpogrome der Nazis waren der Auftakt einer systematischen Verfolgung und Ermordung jüdischer Menschen und derer, die von den Nazis rassistisch so definiert wurden. Am Ende waren es 6 Millionen Tote. November 2023. Demonstrationen gegen Israel überall in Berlin, sogar bei mir um die Ecke im verschlafenen Zehlendorf. An der FU wird gebrüllt, Yalla Intifada, von Dahlem bis Gaza. Gestern in der Staatsbibliothek auf einmal laute Hamas-Parolen aus aufgestellten Lautsprechern, Hakenkreuze und antijüdische Schmierereien an Gebäuden und Privatwohnungen von jüdischen Mitbürgern, tätliche Angriffe, Morddrohungen und Hasskommentare im Internet, Gewalt auf pro-palästinensischen Demonstrationen. Der erste Petrusbrief mahnt uns im 5. Kapitel: Seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Wie ein wildes, blutrünstiges Tier wird hier das Böse beschrieben. So aggressiv und gewalttätig verlief die Verfolgung am 9. November 1938. Keine Scham, keine Skrupel. Es geschah vor aller Augen. Der Terror versteckte sich nicht. Der brüllende Löwe des Hasses griff offen und brutal Juden und Jüdinnen an. Es ist der erste Schabbat nach der Pogromnacht. Der jüdische Seelsorger Martin Riesenburger hält Gottesdienst in seiner Gemeinde. Im jüdischen Altersheim in der großen Hamburger Straße. Die dazugehörige Synagoge ist verschont geblieben, die Seelen der Menschen jedoch nicht. Der Rabbiner hätte sich aus Angst verstecken können, doch er widersteht dem im Glauben und er ist da. Und das ist so nötig, denn die alten Menschen finden keine Worte mehr. So beschreibt er es später. Ihre erwachsenen Kinder sind ins KZ deportiert worden. Die Alten weinen still. Auch Riesenburger selbst ist in großer Trauer. Mehrere Angehörige hat er schon verloren. Doch das unaussprechliche Leid gibt ihm große Kraft. Im Vertrauen auf Gott stellt er sich seiner Aufgabe und begleitet seine Gemeinde auch weiterhin. Dem widersteht fest im Glauben. Tun wir Christen und Christinnen das mit klarem Kopf, nüchtern und wachsam? Widerstehen wir jeglicher Judenfeindschaft? Können wir heute noch etwas anderes als schweigen? Ist uns nicht allen der Mund gestopft an diesem Tage? Mit diesen Worten begann Helmut Gollwitzer seine berühmt gewordene Bußtagspredigt im Jahre 1938 in meiner Heimatgemeinde Dahlem, wenige Tage nach der Reichspogromnacht der Nazis. Er meinte, dass es Gott an diesem Tag ekeln müsste vor christlicher Geschwätzigkeit, davor, dass der religiöse Betrieb die Gottesdienste einfach so weitergingen, als sei nichts geschehen. Er fand, es müsse einem die Stimme verschlagen vor Scham und Ekel, darum, weil die Christen nicht dazwischen gegangen sind, sondern die Gewalt haben geschehen lassen. Manchmal denke ich in diesen Tagen an seine Worte, wie aktuell sie wieder sind. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ein Vorbild ist für mich auch Elisabeth Schmitz, eine mutige Lehrerin. Aus ihrem christlichen Glauben heraus tat sie damals als eine der ganz wenigen ihren Mund auf für Juden und Jüdinnen. Sie ging nach den Novemberpogromen durch die Straßen Berlins und dokumentierte alles Unrecht, schrieb alles auf, was sie sah. Sie versteckte ihre jüdischen Freunde. Sie schrieb an die leitenden Theologen, aber sie wurde kaum gehört. Sie, die Helmut Gollwitzers berühmte Bußtagspredigt angestoßen hatte. Dieses Mal, wo doch die Steine schreien, dürfen wir doch nicht schweigen, hatte Elisabeth Schmitz an Gollwitzer geschrieben und ihn so Mut gemacht, darüber zu predigen, das Unrecht beim Namen zu nennen. Elisabeth Schmitz, selbst kritisiert als eine der wenigen Mutigen in ihrem Dankesbrief an Gollwitzer am 14.11.38, die unsolidarische Haltung der meisten Christen, auch die der bekennenden Kirche. Sie schreibt, obwohl jemand auf den Gedanken gekommen ist, an Dr. Leo Beek zu schreiben, im Namen der Kirche, oder an die jüdische Gemeinde, der man alle Gotteshäuser in Deutschland verbrannt hat? Wo sollen denn nun die Gemeinden Gottesdienst halten in dieser Notzeit? In solcher Situation hilft nur der Einsatz aller Kräfte am entscheidenden Punkt. Und das würde hier heißen, dass die Kirche in jedem Fall strikt als Kirche handelt, für andere, ohne Taktik, ohne zu fragen, was wird daraus, allein nach ihrem Wesen und ihrem Auftrag, dass sie sich selbst darin ganz ernst nimmt. Obwohl jemand auf den Gedanken gekommen ist, an Leo Beek zu schreiben, meine Tochter, die an der Universität arbeitet in Bonn, hat mir erzählt, dass ihre Rektoren vor 2 Wochen an die jüdischen Partneruniversitäten in Israel geschrieben hat und ihnen ihre Solidarität bekundet hat. Und innerhalb von 5 Minuten hatte sie eine lange, dankbare Antwort. Sie war die Erste, die offenbar auf diese Idee gekommen ist im akademischen Milieu der Universitäten. Damals schwiegen die meisten Christen auch, vielleicht aus Angst. Selbst die bekennende Kirche, die nicht auf der Seite der Nazis stand, hat als Kirche nicht protestiert gegen die Novemberpogrome. Und nicht wenige haben geglaubt, vielleicht sind die Juden doch irgendwie selbst schuld an ihrer Verfolgung. Vielleicht ist es die Strafe Gottes dafür, dass sie Jesus nicht als den Messias annehmen. Uns Heutige überfällt Abscheu vor einem so gehässigen Denken, vor solch einem grausamen Gottesbild. Aber jahrhundertelang hat es die Kirche, unsere Kirche, den Menschen so ins Gehirn gehämmert, die Juden seien von Gott verworfen, wir, die Kirche, sind nun das wahre Israel. An diesem christlichen Judenhass, den viele Christen verinnerlicht hatten, konnten die Nazis mit ihrem rassistischen Antisemitismus anknüpfen. Und heute noch wirken diese christlichen Generalverdachte auch im säkularen Raum weiter, werden in Verschwörungstheorien reproduziert. Christlicher Judenhass und politischer Antisemitismus sind zwar nicht dasselbe, aber sie haben eine Schnittmenge. Und die ist größer, als wir immer dachten. Studiert man zum Beispiel die Schmähkarikaturen der Nazi-Zeitschrift Der Stürmer, so merkt man, wie sich deren Propaganda christlicher Vorurteile und Generalverdachte gegen Juden bediente. Liebe Schwestern und Brüder, der brüllende Löwe des Hasses wütet wieder, so laut und so gefährlich, wie ich mir das vor einiger Zeit hätte kaum vorstellen können. Gerade begegnen wir dem Antisemitismus von arabischer Seite. Oft greifen auch sie überkommene antijüdische Vorurteile auf, von denen wir hofften, dass wir sie in Deutschland nie wieder hören würden. Sie benutzen Hakenkreuze, relativieren oder leugnen den Holocaust. Zeitgenössischer Antisemitismus ist aber nicht nur ein Phänomen in radikalen Gruppen und Randgruppen, die Rechtsextremismus, Linksextremismus oder islamischen Extremismus vertreten. Antisemitismus ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, also wohl auch in unseren Gemeinden, bei unseren Mitgliedern. Und er zeigt sich immer dreister und selbstverständlich und tritt in vielerlei Formen auf. Er reicht von Hetze im Internet bis zu Angriffen auf Jüdinnen und Juden, auf deren Eigentum und Institutionen, oder wird sichtbar in Schändungen von Friedhöfen und Gedenkstätten. Er betrifft Jüdinnen und Juden täglich in Form beiläufiger Bemerkungen oder Handlungen am Arbeitsplatz, in privaten Gesprächen, in der Öffentlichkeit, auf dem Schulhof, in den Medien, im Sport und in der Kultur oder bei der Ausübung ihrer Religion. Eine jüdische Freundin sagte mir neulich, dass sie jetzt immer erst erklären muss, ja, ich bin Jüdin, aber ich bin nicht Israelin. Ein befreundeter Rabbiner sagte mir, dass man ihn gestern gefragt hatte, was macht denn da ihre Armee aber in Gaza? Darauf sagte er, ich habe keine Armee. Eine andere Freundin hat ihre Mesusa von der Tür abgeschraubt aus Angst vor Gewalt. Zu den Erscheinungsformen von Antisemitismus gehört auch Israel-Hass und Boykott israelischer Waren. Und das ist unsere Gegenwart, dafür sind wir mitverantwortlich. Stehen wir heute an der Seite derer, die in der deutschen Öffentlichkeit sich nicht mehr als jüdisch erkennbar sein wollen, die Kippa, Davidstern und Hebräisch sprechen meiden, um nicht angegriffen zu werden? Widersetzen wir uns denjenigen in unserer Kirche, die immer noch nicht anerkennen, dass Gott sein Volk nach wie vor und ununterbrochen erwählt hat? Die das verbreiten und lehren und immer noch so predigen, als seien Christen den Juden überlegen? Wir können und dürfen dazu nicht schweigen. Wir wollen dem etwas entgegensetzen, widerstehen, fest im Glauben, den Hass überwältigen mit gemeinsamer Kraft. Das heißt zum Beispiel, laut unsere Stimme zu erheben gegen Judenfeindschaft und Israel-Hass. Gerade komme ich von unserem Schweigemarsch durch die westliche Innenstadt und wir waren über 2000 Menschen, die sich dem angeschlossen haben. Das gibt mir Mut. Wir können Solidaritätsgottesdienste halten und fürbitten. Für die Ermordeten und die verschleppten Geiseln, für Frieden im Nahen Osten. Wir können Geld spenden, Briefe schreiben und jüdischen Menschen, wo immer wir ihnen begegnen, sagen, ihr steht nicht allein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus.